Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss.
Wahnsinn, wie viel Ruhe du plötzlich hast, wie viel Energie du hast, wie viel. Einfach nur, weil die Dinge abgenommen werden. Und du kannst dich wirklich wieder besinnen, mal auch auf dich als Paar. Oder du gehst mal essen, du gehst mal abends weg. Du bist vielleicht über einen Tag auch entlastet. Und in solchen Mehrgenerationenhäusern, und deshalb bin ich ein großer Fan der Idee, dass man gar nicht genug beschreiben kann, wie viel Entlastung sowas bringen kann und eben einfach auch, um seelisch auch wieder zu Kräften zu kommen.
Und Dr. Burak Yildirim.
Genauso wie du es beschrieben hast, dass wenn die Großeltern da sind und die ein oder andere Routinesache im Haus mit übernehmen, dass das eben auch nochmal Ressourcen freisetzt, die man so nicht hat. Aber ich finde es eben auch wichtig, dass das für die Großeltern keine Selbstverständlichkeit sein darf.
Das ist wirklich gut, dass ich jetzt den Arzt an meiner Seite habe, ehrlicherweise. Denn in der nächsten Folge geht es um Zucker und was er mit uns auch mental macht. Und noch für heute ist es ein ganz anderes Thema. Dennoch bin ich aber ohne Zucker seit einigen Tagen und ohne Essen. Deshalb ist es ganz gut, den Arzt an meiner Seite zu haben. Dr. Burak Yildirim. Hallo erstmal.
Hallo, wie du siehst, mache ich auch Online-Hausbesuche.
Das beruhigt mich ungemein, so viel kann ich sagen. Das beruhigt mich sehr. Mein Lieber, wir haben das Thema Zucker erst in der nächsten Folge. Dementsprechend kann ich mich so ein bisschen warm laufen, dann kann ich auch erzählen, weil also bis auch zur nächsten Folge werde ich fasten. Oh. Und da bin ich, also quasi, ich tue alles für die nächste Folge, um das mal so zu sagen. Und da bin ich mir sehr gespannt, bin ich jetzt schon sehr gespannt drauf, was der Mediziner auch dazu sagt. Ich bin aber auch darauf gespannt, was du sagst zum Thema Mehrgenerationenhaus oder Mehrgenerationen, die zusammenleben, in welcher Form auch immer. Und was das mit der mentalen Gesundheit so macht, was das mit uns so macht. Und ja, da freue ich mich sehr drauf und bin gespannt, was du so zu berichten hast. Bin aber auch sehr gespannt auf deinen Mental Health Moment der Woche. Die sind ja immer legendär inzwischen.
Ja, der ist auch legendär, aber der liegt auf der Hand. Nämlich das Hochladen unserer 100.
Brutal.
Folge.
Brutal.
Letzten Freitag. Das war definitiv ein, wenn nicht der Mental Health Moment der Woche. Interessanterweise, wir haben ja in den Folgen davor, wie man so schön sagt, 96, 97, 98, ja schon gedanklich und auch in zwei, drei Satzfetzen darauf aufmerksam gemacht, aber irgendwie haben wir es ja gar nicht dann live zelebriert. Dann wurde es nochmal für mich zumindest klar, als die Folge hochgeladen wurde und dann stand da Ausgabe 100. Und es kamen dann auch prompt einige Nachrichten, einige Glückwünsche von treuen Zuhörern, die ich hier auch gerne einmal grüßen möchte. Die wissen natürlich, wer gemeint ist. Und ja, das war schon verrückt, weil man ja jetzt für mich, du bist aus dem Bereich der Öffentlichkeit, wenn man so will, du kennst das aus deiner Radiozeit und etc. und aus anderen Themen, du bist medial unterwegs, aber für mich war das ja in dem Sinne Neuland und wenn man bedenkt, dass man ja schon, je nachdem, wo man uns hört, über die verschiedenen Plattformen hat man ja theoretisch weltweit, auch wenn es natürlich ein deutschsprachiger Podcast ist, aber man hat ja weltweit die Möglichkeit, auf diesen Podcast zurückzugreifen und sich total Folgen anzuhören. Und das ist für mich natürlich schon immer noch ein bisschen irre und auch schwierig, immer noch so ein bisschen zu verarbeiten. Aber 100-mal ist es mir jetzt gelungen. Und heute ist die 101. Folge. Also von daher der Spatenstich für die nächsten, wie viele Folgen auch immer. Aber das war natürlich schon nochmal so was Besonderes, auch wenn wir das ja mittlerweile, also du sowieso, und bei mir kommt auch ein bisschen Routine rein, dass wir das gut hinbekommen. Aber es ist natürlich immer noch was Besonderes. Und vor allen Dingen, ich habe das ja auch schon mal in einer anderen Folge kurz thematisiert, dass man Themen hat, über die man sprechen möchte, die viele Leute interessieren. Auch heute das Thema, wenn wir darauf eingehen, da könnte man natürlich sagen, ja, habe ich nicht, höre ich mir nicht an. Aber ich glaube, wenn man da mal eintaucht, und ich habe das ja im Rahmen der Vorbereitung gemacht, dann sind einfach viele Dinge dabei, die man natürlich in einem Mehrgenerationenhaushalt wiederfindet, aber grundsätzlich Themen dabei sind, die eben verschiedene Generationen, die auch nicht in einem Haushalt oder in einem Gebäude, nennen wir es mal so, wohnen, trotzdem vor die eine oder andere Herausforderung stellt. Und dementsprechend freue ich mich, wie gesagt, dass wir die magische, wie ich finde, magische Zahl von 100 Folgen geknackt haben und nicht aufhören, sondern im Gegenteil noch die ein oder andere Folge noch dran tackern werden. Und deshalb habe ich mich sehr darüber gefreut. Und wenn man das so sagen darf, bin ich auch ein bisschen stolz auf das, Klar. was wir mittlerweile auf die Beine gestellt haben. Es wird nicht langweilig, die Themen werden nicht langweilig, die Gespräche mit dir sowieso nicht. Auch der Austausch mit den Zuhörern, mit der Community, nenne ich es mal, ist auch wunderbar. Und dementsprechend, denke ich, gibt es auch keinen Grund, eben nicht weiterzumachen. Im Gegenteil.
Wie schön du das gesagt hast. Ich bin ein bisschen angefasst, bin ich ganz ehrlich, ist so. und danke dir dafür. Ich kann es nur zurückgeben. Und es ist der Mental Health Moment der Woche also unbestritten, und da ist raus, ist wirklich was gefolgt. Also es ist wirklich aus den letzten Folgen bei mir nochmal ein Stück weit mehr nicht nur Lust auf den Podcast entstanden, sondern es ist auch nochmal so ein, ich kam in einen Denkprozess rein und habe mich zum Beispiel auch daran erinnert, so an die ersten Begegnungen, die wir miteinander hatten, dass, also alles das ist der Mental, also auch mein Mental Health Moment der Woche ist alles verknüpft miteinander. Ich kann das gar nicht so sehr fokussieren auf einen Moment, sondern es sind Momente, und ausschlaggebend dafür ist dieser Podcast und ist natürlich auch die 100. Folge, ist aber auch damit verknüpft wirklich die Historie des Podcasts, aber auch die Historie, das kam mir immer wieder in den Kopf. Aber wann habe ich Burak das erste Mal getroffen? Wo habe ich Burak das erste Mal getroffen? Also ich habe nochmal reflektiert, so, ne? Also wo kommen wir beiden Spackos eigentlich her? Und wo sind wir, wo sind wir jetzt? Es kam mir nicht von ungefähr, dass ich dich gefragt habe, ob du Lust hast auf diesen Podcast. Aber es gibt immer wieder so Stationen in einem Leben, klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber es ist wirklich so, ich empfinde es auch so, wo man immer sagt, so, okay, das sind so Menschen, die haben einen irgendwie berührt oder es ist eine schöne Begegnung gewesen und keine Ahnung. Wir haben es kennengelernt in einer Zeit, in einer sehr angespannten Zeit, sage ich mal so. Da war es bei dir sehr angespannt, bei mir waren auch einige Themen in der Luft. Und dann war es ganz gut, diese Begegnung zu haben. Also so ist es mir jedenfalls gegangen. Und hat mir in vielerlei Hinsicht auch sicher auch irgendwo auch medizinisch ein Stück weit Ruhe gegeben, weil du eine sehr eigene Art sowieso per se als Mensch hast, dann als Arzt noch mal mehr, aber dann auch so in deiner Denkweise und in deiner Sichtweise, was sehr bereichernd war jedes Mal und auch jedes Mal die Gespräche, und das ist wirklich so geblieben, und das hat sich intensiviert durch den Podcast. Ist daraus was entstanden, und auch das, was ich dann in der nächsten Folge zu erzählen habe, als Mental Health Moment der Woche, das ist nämlich tatsächlich auch verknüpft damit. Also deshalb danke an der Stelle für 100 Folgen und für 100 tolle Gespräche und für 100, man muss ja sagen, also das ist ja eine Zahl auch, ne? Also auch an Minuten und an Tagen, die man dann miteinander verbracht hat.
Ja, da kommt schon ein bisschen was zusammen.
Ja, das ist schon toll.
Ja, vielen Dank. Auch für die Möglichkeit natürlich.
Immer, 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 Immer gerne. Und wenn es nach mir ginge, dann würde ich auch ein Mehrgenerationenhaus mit dir irgendwann bewohnen. Es gibt, es gibt nämlich eine Geschichte, die mir im Zusammenhang oder warum ich auf diese Idee gekommen bin, zum Thema. Ich habe mal wieder einen alten, ich habe so Bücher, wo ich immer so Dinge reinschreibe, die mir besonders aufgefallen sind. Jahre her, dass ich den damaligen Bürgermeister von Bremen, Henning Schärf, der war damals war das bei Lanz oder bei Kerner, als es noch Kerner gab, das ist ja auch schon wieder vor unserer Zeit, war er zu Gast und er erzählte, dass er mit Freunden zusammen ein Haus, eine Villa zusammen gekauft hat mit 3 Etagen, also 3 Wohneinheiten, mit dem Ziel, dass, wenn man mal alt ist, dass man eben nicht in die Verlegenheit kommt, irgendwo in Pflegeheim zu müssen, sondern das Konzept war, dass die Leute sich dann, die Freunde, also untereinander auch pflegen, wenn mal irgendwas sein sollte. Der Moment kam leider schneller, als er gedacht hat, mit einem Freund, der dann, glaube ich, in der mittleren Wohnung wohnte, den sie dann noch begleitet haben, bis er dann verstarb. Aber Henning Schaffer auch jemand, zum Beispiel dann auch nie ein Dienstauto nie in Anspruch genommen hat, sondern mit dem Fahrrad gefahren ist. Also es war ein etwas alternativeres Modell, als dass wir das so kennen. Und das fand ich wahnsinnig faszinierend. Alleine die Idee fand ich schon richtig gut, weil wir ja auch immer wieder in diesem Dilemma sind. Was machen wir denn eigentlich, wenn wir alt sind? Das geht bei unseren Eltern los. Was machen wir denn mit unseren Eltern, wenn sie alt sind? Nehmen wir sie bei uns auf oder nicht? Und das ist zum Beispiel einfach auch natürlich auch bei mir ein Thema. Bei meiner Frau ein Thema. Was machen wir, wenn unsere Eltern in diese Situation kommen? Mehrgenerationenhaus. Und da sind wir dann von der Idee abgeleitet von Henning Schärf, was natürlich ein Mehrgenerationenhaus nicht ganz ist, aber es ist so die Idee, die da dahinter steckt, dass man sich gegenseitig unterstützt und so weiter. Und was es mit ihm gemacht hat, fand ich toll damals. Es hat nämlich ihm ganz viel Ruhe gegeben erstmal. Weil du damit natürlich auch aus deinem Leben eine ganze Ecke Druck rausnimmst. Das war noch lange nicht so weit. Der war eben Bürgermeister in Bremen. Es war nicht abzusehen, dass er aufhört. Es war nicht abzusehen, dass er irgendwann überhaupt aufhört zu arbeiten. Ich glaube, er ist Rechtsanwalt. Nicht sicher, aber ich glaube ja. Und für ihn, er hat es so beschrieben, dass es ihm wahnsinnig viel Luft gegeben hat und mentale Freiheit auch gegeben hat, weil er diesen Punkt abhaken konnte einfach. Ein Punkt, der irgendwann, wenn du so über 50 bist, spätestens, manchmal aber auch Ende 40 schon, dann fängt das an, dass man sich über solche Dinge durchaus Gedanken macht. Und wenn man Kinder hat, sowieso, weil dann die Verantwortung steigt, weil man dann auch sagt, so shit, will ich das meinen Kindern irgendwie zumuten, dass ich dann irgendwie bei denen in der Bude lebe, kann ich das mit denen überhaupt diskutieren? Also da sind ja so viele Sachen drin. Auch in meiner Diskussion mit meinem Vater zum Beispiel, die ich auch mit ihm mal geführt habe und in Ansätzen dann auch schon mal, wo wir drüber gesprochen haben, wo du dann aber auch merkst, das ist nicht so einfach, dann eine Lösung zu finden. Es ist nicht einfach, überhaupt generell darüber zu reden und es ist noch sowieso on top gar nicht einfach, das dann auch zu leben und zu spüren, wie fühlt sich das an, fühlt sich das gut an, fühlt sich das nicht an, weil du logischerweise dann auch erst in der Situation, wenn sie denn eingetreten ist und wenn du dieses Mehrgenerationenhaus hast, weil du dann auch erst wirklich spüren kannst am eigenen Leib, ist das jetzt eine gute Entscheidung oder ist es keine gute Entscheidung oder wie geht man damit um? Also eine spannende Materie, wie ich finde. Wie sind deine Erfahrungen damit? Wie ist deine Sichtweise darauf? Jetzt kommst du aus einer Kultur, wo das, glaube ich, auch nochmal selbstverständlicher ist. Korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, aber alles das, was ich weiß, ist, dass das in diesen Kulturen eine Art Selbstverständlichkeit hat, dass dann die Kinder auch für die Eltern da sind, dass die dann auch mit ins Haus genommen werden oder dass die mit da integriert werden und vielleicht sogar auch rechtzeitig schon, bevor es dann ernst wird. Ich bin gespannt, wie deine Sicht der Dinge ist.
Ja, du hast völlig recht. Es ist so, dass es tatsächlich häufiger vorkommt, gerade im, dafür kann ich ja in erster Linie sprechen, im türkischen Bereich, bei türkischen Familien. Ich habe das in der Familie in einigen Konstellationen, manchmal wenn alle bei bester Gesundheit sind und man sich einfach sagt, ja, wir können doch alle in einem Gebäude leben und können uns gewisse Aufgaben teilen, dann aber auch sicherlich aus der Thematik heraus, die du schon gerade angeschnitten hast, nämlich dass ein Teil der Familie, und das müssen nicht immer die Ältesten sein, krank werden oder eben pflegebedürftig werden, dass man sich umeinander kümmern möchte. Aber es ist letztendlich so, dass das im türkischen Familienraum eben häufiger der Fall ist. Mhm. Sicherlich nicht automatisch, wenn man jetzt hier in Deutschland im Rahmen einer Einwandererfamilie groß geworden ist oder Gastarbeiterfamilie, dann ist das vielleicht auch nochmal differenzierter zu betrachten. Aber die Familien, auch in Großstädten, also ich rede, also meine Eltern beispielsweise kommen aus der drittgrößten Stadt in der Türkei. Das, also deshalb, wir sprechen jetzt nicht nur so von Dorfkulturen, sondern wirklich große Stadt und aber irgendwo, ich will jetzt nicht sagen, eine Selbstverständlichkeit, weil es wird nicht generell so umgesetzt, dass mehrere Generationen zusammenleben oder sehr dicht beieinander leben. Aber es ist letztendlich irgendwo schon, wenn die Möglichkeit da ist, gerade auch bei kinderreichen Familien die Möglichkeit besteht, dann holt man sich schon Hilfe von rechts und links und in dem Fall am liebsten von der Familie.
Was ich ja wirklich spannend finde, ist zum Beispiel, dass es in einigen Familien total selbstverständlich ist, dass zum Beispiel die Großeltern unterstützen. Also sind Enkel gekommen, unterstützen die sehr. Und dann gibt es aber auch welche, die sagen, nee, also ich liebe die Enkel, es ist schön, die zu haben. Aber ich bin auch froh, wenn ich da jetzt irgendwie nicht die ganze Zeit dabei sein muss, sondern wenn ich sie dann zur Verfügung habe oder mit ihnen sein kann, dann, wenn ich das möchte, aber nicht irgendwie jetzt die ganze Zeit irgendwie in der Nähe und dann, wenn Mama und Papa dann irgendwie, wenn es ihnen einfällt, dass dann die Kinder dann irgendwie direkt automatisch bei Oma und Opa sind. Ich habe aber auch festgestellt, dass es so ist, dass wenn Großeltern zur Verfügung sind und wenn die darauf Bock haben, wie sehr das einzahlt auf die mentale Gesundheit. Also ich meine, wir beide sind Väter, wir wissen ein bisschen, wovon wir sprechen. Ich glaube, jeder da draußen weiß auch, in dem Moment, wo er Kinder hat und in den Genuss gekommen ist, die Großeltern in der Nähe zu haben oder irgendwelche anderen Verwandten, wie erholsam das ist, nicht nur für die Nerven, aber dann eben auch gleichzeitig logischerweise für die Seele, wie viel Entlastung das gibt. Ich weiß auch jedes Mal, ich genieße das so sehr, wenn meine Schwiegereltern zum Beispiel hier sind. Und dann ist unausgesprochen, ist es so, dass wir alles fallen lassen und auch können. Und meine Schwiegermutter zum Beispiel die ganze Zeit, wenn sie hier ist, kocht. Es ist ein Riesenzeitfaktor. Und es ist ein Riesenenergiefaktor, alleine dann irgendwie immer frisch zu kochen. Das ist ja unser Anspruch. Und du denkst so, boah, wow. Wahnsinn, wie viel Ruhe du plötzlich hast, wie viel Energie du hast, wie viel, einfach nur, weil die Dinge abgenommen werden aus dem Alltag. Also so dieser ganze Mental Load ist dann eben lange, lange, lange nicht so da. Und du kannst dich wirklich wieder besinnen, mal auch auf dich als Paar, oder du gehst mal essen oder du gehst mal abends weg, du bist vielleicht auch über den Tag auch entlastet. Und in solchen Mehrgenerationenhäusern, und deshalb bin ich ein großer Fan der Idee, dass man gar nicht genug beschreiben kann, wie viel Entlastung sowas bringen kann und eben einfach auch, um seelisch auch wieder zu Kräften zu kommen. Kannst du dir vorstellen, in so einem Mehrgenerationenhaus zu sein oder eins aufzubauen und da dann irgendwie ja mit diesem Lebenskonzept weiter voranzuschreiten?
Also ich kann mir grundsätzlich alles vorstellen, weil wir toi 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 eine coole Familie haben. Meine Eltern, das ist natürlich so mit das Wichtigste, noch recht fit sind. Ich finde auch meine Schwiegermutter fit weiterhin. Hat wie jeder, der natürlich in den Bereich dann Ü60, aber auch Ü70 natürlich reinkommt, man hat ein paar Zipperlein, wie man so schön sagt. Aber ansonsten muss man sagen, geistig vor allen Dingen sind alle noch toi, recht fit. Und dementsprechend kann man sich schon, oder ich mir persönlich, viele Varianten vorstellen. Aber es muss auch meiner Meinung nach eben mit Leben gefüllt werden. Das würde auch bedeuten, dass ich das mit Leben füllen muss. Und jetzt bin ich ja beruflich schon recht eingespannt. Sodass ich natürlich wüsste, wenn man so ein Konzept aufzieht, würde relativ viel in dem Fall bei meiner Frau landen, beziehungsweise auch natürlich bei den Kindern. Ne? Die haben ihre Schule, die haben ihre Hobbys, aber letztendlich haben die einen relativ großen Teil natürlich dann im Haus. Und es dürfte halt nicht einseitig sein. Also ich könnte mir das schon eher in der Situation vorstellen, wo ich dann wirklich auch unter der Woche die ein oder andere zeitliche Ressource hätte, um dann eben gewisse Dinge in der Gemeinschaft mit zu unterstützen. Und wir haben in unserer aktuellen Situation vielleicht also das große Glück, dass sich zum Teil meine Brüder, vor allen Dingen unser Jüngster auch dankenswerterweise, die Zeit ein wenig einteilen kann. Das heißt, auch wenn wir nicht alle in einem Haus wohnen, alle in der Nähe, aber nicht in einem Haus, gibt es immer wieder Themen, wenn meine Eltern hier sind in Deutschland, wo sie Unterstützung brauchen. Und das wird halt überwiegend dann auch über meinen jüngsten Bruder und gelegentlich auch über meinen mittleren Bruder gelöst, was wie gesagt ein ganz, ganz großer Segen, ein ganz großes Geschenk ist, für meine Eltern vor allen Dingen auch. Und es gibt natürlich immer mal wieder Themen, wo auch die aus Sicht meiner Eltern die Schwiegertöchter mit anpacken. Aber ich persönlich bin so eingebunden, dass mir wirklich dann oft die Zeit fehlt. Und wenn man sowas aufbauen würde, dann muss man sich eben auch mit einbringen, gar keine Frage. Und aber die Idee dahinter, und ich gehe jetzt mal eben auch einen Schritt weiter, meine Eltern sind natürlich jetzt Mitte 70 oder gehen auf die Mitte 70 zu. Viel spannender ist natürlich auch die Frage, was ist, wenn wir, also in dem Fall ich, mal Großvater bin, wenn es mir gegönnt oder vergönnt sein sollte. Kann ich mir das vorstellen, mit meinen Kindern und deren Kinder in einem Haus zu leben? Und das ist jetzt, sagen wir mal, von der Zeitspanne her, die für mich viel spannendere Frage. Ne? Also mögen meine Eltern 120 Jahre alt werden bei bester Gesundheit, dann haben wir hoffentlich gemeinsam noch sehr viele Jahre und Jahrzehnte vor uns. Aber wenn wir mal die durchschnittliche Lebenserwartung nehmen, dann ist es, wie gesagt, von der Zeitspanne her eben wesentlich interessanter, von sich nach unten oder in die jüngere Generation reinzugucken. Und da sehe ich halt eher so ein paar spannende Themen, weil genauso wie du es beschrieben hast, dass wenn die Großeltern da sind und die ein oder andere Routine-Sache im Haus mit übernehmen, ob das das Kochen ist, ob das auch eben dann zeitweise das Kümmern um die eigenen Kinder ist, in dem Fall um die Enkelkinder, dass das eben auch nochmal Ressourcen freisetzt, die man so nicht hat. Aber ich finde es eben auch wichtig, dass das für die Großeltern keine Selbstverständlichkeit sein darf, also die man voraussetzt. Weil es ist auch eben, es gibt Situationen, da sind die Großeltern eben auch teilweise altersbedingt einfach müde, ne, und haben dann auch nicht mehr die nervlichen Kapazitäten, was Lautstärke manchmal angeht oder eben was kindliches Toben angeht. Und ich glaube, wenn das so ein Zusammenspiel ist, offenes Visier, jeder darf eben auch Gedanken äußern, jeder darf sich auch mal zurückziehen, auch wenn er zu Besuch ist oder ich sage jetzt mal die Etage wechselt, Aber jeder hat nun mal seinen eigenen Haushalt und es muss halt auch Zonen geben und Situationen geben, wo man sich eben auch gemeinsam im Raum befindend zurückziehen darf. Ja, ich hoffe, ich habe das verständlich rübergebracht.
Ja,
also, ne, und ich glaube, dann ist es schon cool, weil gerade die Jungen im Haus, vor allen Dingen die Kinder, schon sehr aus diesem Zusammenspiel profitieren. Auch vor allen Dingen auf, und das ist ja ein ganz wichtiges Element, was heutzutage, also zumindest nehme ich das so wahr, vielleicht noch wichtiger ist als jemals zuvor, das ist das Thema Zuneigung. Und auch vor allen Dingen auch direkte und körperliche Zuneigung. Natürlich kann man sich Briefe schreiben, Nachrichten, man kann telefonieren, FaceTime und was auch immer. Aber die körperliche Zuneigung ist ein ganz, ganz hohes Gut. Und gerade die älteren Generationen, die eben nochmal eine andere Geborgenheit ausstrahlen und auch verleihen können, die vielleicht auch gar nicht mehr diese Themen haben, die wir haben, ne, wo es ja immer noch um Existenzsicherung geht, wo es um das leibliche Wohl geht, wo es um finanzielle Themen geht und Ausbildung der Kinder, was auch immer. Da sind ja dann die älteren Generationen, die Großeltern meistens einen Schritt weiter, die sagen, Hauptsache wir sind gesund und die Birne funktioniert und dann strahlen die eben auch eine ganz andere Gelassenheit aus. Und das ist natürlich schon schön, wenn das Kinder, also in dem Fall die Enkelkinder, aber ich denke, es dürfte klar sein, wenn die das eben mitbekommen und eben auch erleben können, solange die Großeltern tatsächlich auch eben leben und dem Familiengeist beiwohnen können.
Ich finde es ganz interessant, dass das Thema Mehrgenerationenhaus rein offiziell noch relativ überschaubar gespielt wird. Also es gibt das Bundesprogramm sogar zur Förderung von Mehrgenerationenhäusern und diese offiziellen Mehrgenerationshäuser, die über 8 Jahre gefördert werden, von der Bundesregierung und von Kommunen. Schätz mal, wie viele das sind. Wie viele sind in diesem Bundesprogramm drin aktuell?
Boah, also das heißt, also eins steht für ein
Mehrgenerationenhaus, genau.
Boah, habe ich gar keine Vorstellung. Also weniger als 100?
Nee, das ist schon, das ist schon mehr.
Ja? Die auch in diesem Bund zusammen sind.
Ja, genau, im Bundesprogramm.
Ja, genau, nee, habe ich keine Vorstellung, wirklich.
Kann man auch mal gucken, mehrgenerationenhäuser.de kann man sich eben einfach mal so ein bisschen informieren. Das ist gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und es sind 530.
Na gut, aber das ist doch eine Menge.
Ist eine Menge, habe ich auch erst gedacht. Am Ende des Tages ist es dann aber doch, wenn du das jetzt einfach mal über die gesamte Republik verteilst, ist es relativ überschaubar. Es ist auch wirklich nur für einen gewissen Zeitraum, dass diese Förderung dann auch existiert. Und es ist toll. Also es ist ich finde es erstmal richtig genial,
ja.
dass es das erstmal generell gibt. Und ja, da geht es natürlich um das Miteinander, ne, füreinander. Und es geht auch darum, dass, wenn man da mal so wirklich so reinguckt, es werden ja erstmal, und so steht es dort auch, Begegnungen geschaffen.
Ja.
Und diese Häuser, die wissen durch den Austausch dann auch mit ihren Besucherinnen und Besuchern und Engagierten, was die Menschen dann vor Ort auch brauchen und entwickeln dann auch passende Angebote. Und es ist jetzt nicht so, wie wir das jetzt vermuten in Familien, sondern das sind eben mehrere Generationen, die sich dort begegnen und die etwas miteinander machen und die etwas füreinander machen. Also deshalb ist dieses Mehrgenerationenhaus, was wir als Familie kennen und das, was hier jetzt gefördert wird, nochmal was anderes. Aber es geht am Ende im Kern doch wieder um dasselbe. Nämlich darum, dass mehrere Generationen nicht nur voneinander und miteinander lernen, sondern es geht auch darum, dass eben einfach auch da Entlastung stattfindet. Ich weiß, weiß das noch sehr genau, mein Großvater hat eine wunderbare Gabe gehabt, der konnte wahnsinnig gut vorlesen. Er war Buchhändler, der war sehr belesen, hatte auch eine entsprechende Stimme dazu und hat dann sich zum Ziel gesetzt, auch im Konzept der Mehrgenerationen anderen Kindern was vorzulesen, weil er festgestellt hat, dass in dieser kleinen Stadt, in der er lebte, meine Großmutter, wahnsinnig wenig gelesen wurde. Also Kinder wahnsinnig wenig gelesen. Das war so die Zeit, wo die Digitalisierung auch Einzug hielt. Das war die Zeit, wo auch die Mobiltelefonieren dann wurde ein Thema wurde. Konsolen und alles das, was eben einfach digital auf dem Vormarsch war. Und das sorgte dafür, dass er auch feststellte, dass in der Buchhandlung bei ihm deutlich weniger Kinderbücher gekauft wurden. Und so kam er drauf. Und hat sich dann zum Ziel gesetzt, einfach auch ja im Sinne seiner Generation, die damit einfach nichts zu tun hatte, die in der aber wichtig war, dass Kinder einfach gelesen haben und dass sie einfach auch Geschichten gehört haben und sich inspirieren ließen. Und hat das so einfach mit auf den Weg gebracht und hat das einfach für sich gemacht und für diese Institution, wo er das dann auch gemacht hat, wo er vorgelesen hat. Und es ist erzählt worden, mir ist dann später erzählt worden von dem Schulleiter weil mein Großvater da mal reingegangen ist, die Schule. Mir ist erzählt worden, dass das natürlich total schön war für die Kinder, dass ihnen vorgelesen wurde und dass es schon mal ein Benefit war. Aber für sie war das viel wichtiger, diesen Menschen, auch diesen älteren Menschen zu erleben und auch mit ihm zu sein und mit ihm im Austausch zu sein. Weil es ja nicht nur ein Vorlesen war, sondern eine Interaktion, hat sie da so ein bisschen mit eingebunden, auch in das Vorlesen. Und dass auch die Eltern wiederum auch teilweise außerhalb der Schulzeit sich gewünscht haben, dass diese Begegnung stattfindet. Das hat mein Großvater dann auch noch realisieren können. Bedeutete für diese Eltern dann aber auch wieder in dieser Zeit doppelter Benefit. Einmal, Kinder bekamen auch außerhalb der Schule was vorgelesen und sie hatten Zeit für sich. Was auch immer sie dann, wie sie auch immer die genutzt haben. Aber das war so der gelebte Mehrgenerationen-Effekt. Und vielleicht ist es nicht nur das Mehrgenerationen-Haus, sondern auch der Mehrgenerationen-Effekt, dass man sich eben auch Aufgaben nimmt. Und so wie du es gerade eben beschrieben hast, auf der einen Seite Aufgaben und auf der anderen Seite dann aber doch wieder auch den Raum, den es vielleicht auch braucht, den auch wieder zu haben. Und dass man sich den auch lässt. Dass es nicht so unbedingt ist, dass man jetzt 24 Stunden lang die ganze Zeit umeinander ist. Ich glaube, das könnte dann auch wieder zur Belastung werden für viele. Aber dieser Effekt, der dadurch entsteht, ist, glaube ich, ein großer.
Das denke ich auch. Und wie gesagt, die Erfahrung, die nun mal Ältere haben und der Blick aufs Leben, der Blick auf viele neue Trends auch, der ist teilweise sehr distanziert, der ist mit einer gewissen Zurückhaltung und man kann da unheimlich voneinander profitieren. Aber wie in jeder Gemeinschaft, dass jetzt ein Mehrgenerationenhaus ist, ob das in der Clique ist, ob das im Büro, bei der Arbeit ist, im Sportverein. Es kommt halt auf die Kommunikation an. Also letztendlich muss man auch klar kommunizieren. Man darf, das ist ja ein großes Thema zwischen Großeltern und frischen Eltern, dass man zum Teil so ein bisschen gestresst auf Erziehungsfragen und Erziehungsthemen auch reagiert. Oft dann auch mit dem Thema, ja, das war früher vielleicht so, aber heutzutage ist das anders. Und wo dann die Großeltern sagen, ja, so wie das früher war, du bist das Ergebnis. Also bist du mit dir unzufrieden? Nö. Ja, also dann war es gar nicht so schlecht. Und warum spreche ich das an? Ich habe vor kurzem von jemandem einen WhatsApp-Status gezeigt bekommen von einer jungen Mama, die über ihren WhatsApp-Status quasi über mehrere Slides, muss man ja dann sagen, niedergeschrieben hat, wie man jetzt mit ihrem Kind, was frisch geboren ist, umzugehen haben möge, wenn das richtig formuliert ist. Und da ging es dann unter anderem darum, dass man sich, also dass man nicht ungefragt das Kind nicht anfassen soll oder aus dem Wagen heben soll oder aus einem Sitz heben soll, dass man auf gar keinen Fall das Kind einfach so küssen soll. Und dann, jetzt kommt's, klar, ich meine, jemand, der fremd ist, fremd meine ich jetzt eben nicht Familie, der würde sich ja wahrscheinlich sowieso ein bisschen Gedanken machen, irgendwie ein Kind von Freunden oder Bekannten zu küssen. So, aber ich sag mal, jemand aus der Familie, vielleicht der Onkel, vielleicht die Tante, vielleicht vor allen Dingen die Großeltern, die könnten schon mal in die Schwierigkeit kommen und sagen, ja, eigentlich würde ich das Kind doch schon mal ein bisschen mit dem Kind jetzt schmusen. Und dann war es in dem WhatsApp-Status nämlich so, dass explizit die Großeltern angesprochen wurden, in Großbuchstaben. Und zwar, das, was sie dann da aufgelistet hat, gilt übrigens auch für die Großeltern. Und Großeltern in groß.
Mein Gott.
Genau. Und dann habe ich mir gedacht, alles klar, wie kaputt muss das System sein, in dem sich diese junge Dame bewegt, dass sie über WhatsApp indirekt, also quasi in der dritten Person, ihren Eltern und ihren Schwiegereltern klar machen muss, ganz grob jetzt von mir, ganz hart formuliert, fass bitte das Kind nicht an, küsst das Kind nicht, ohne dass ich das erlaube. Und dann, dass man das Kind nicht anfassen möge wegen Hygiene und so weiter und so fort. Also nochmal, natürlich haben sich hygienisch ein paar Dinge verändert im Vergleich zu der Pest damals und heute. Aber gewisse Dinge sind ja immer noch up to date. Gewisse Dinge sollte man einfach auch mal zulassen. Und ich bleibe nochmal bei dem Thema oder wiederhole das Thema der körperlichen Zuneigung. Ich glaube, es gibt für Kinder, und da brauchen wir gar keine Studien für bemühen. Ich denke, für Neugeborene und sehr, sehr junge Kinder gibt es kaum etwas Wichtigeres in der Anfangsphase als Nähe und Zuneigung. So, und man wird ja auch, ja, so, ich nenne das mal ein bisschen aufeinander programmiert. Wenn man noch nicht vernünftig artikulieren kann als Baby, als Säugling, und nimmt aber Dinge wahr, nimmt Berührungen wahr, nimmt Gefühle wahr, nimmt vor allen Dingen auch Gerüche wahr, und man wird dadurch aufeinander geprägt. Und dann ist es natürlich schon wichtig für Großeltern, dann auch in dieser frühen Phase Kontakt, auch körperlichen Kontakt mit dem Kind aufzunehmen. Und es ist, glaube ich, was sich fast von selbst verstehen sollte, natürlich auch ein ganz, ganz großer Glücksmoment und ein Stolzfaktor, wenn man dann auch das erste Mal Großeltern geworden ist. Und wenn man dann, wie gesagt, in dem Fall über WhatsApp von der Tochter, ja, wie soll ich sagen, nicht nur gebeten wird, Abstand zu halten, sondern fast schon gewarnt wird, das ist dann, ja, das ist nicht der richtige Weg, denke ich. Ich hoffe, dass ich mir diese Formulierung erlauben darf.
Ja, aber das macht mich fassungslos, was du da gerade erzählst. Also wenn man nicht mal mehr mit den eigenen Eltern oder mit den Schwiegereltern kommunizieren kann, was man gerne hätte oder nicht im Umgang mit den eigenen Kindern, und das dann völlig random über WhatsApp macht und das auch noch jeder sehen kann, das ist natürlich dann eine Qualität, wo du dich wirklich fragst, so wie was ist da mit den Menschen so los? Aber darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen, das ist natürlich immer wieder einfach auch so, keine Ahnung, Menschen gibt, wo du dich fragst, so was ist da schiefgelaufen? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre sowas immer öfter. Also es hat irgendwie eine Qualität, die irgendwie krasser ist. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es wirklich so, wie viele Psychologen und Psychotherapeuten sagen, dass Deutschland einfach wahnsinnig belastet ist und auch überlastet ist und auch, ja, vielleicht mag es damit zu tun haben. Und dann hast du halt eben an solchen neuralgischen Punkten macht's dann, also wird's dann sichtbar. Aber ich finde es sehr, sehr schwierig. Ich finde aber, was du angesprochen hast, ganz interessant, weil es so ein bisschen auch in das reinpasst, was auch dann sein muss, wie ich finde. Nämlich irgendwie auch noch Regeln müssen sein. Ich glaube einfach so diese, wie soll ich sagen, diese Idee nach dem Mehrgenerationenhaus ist nice. Ich finde es auch wirklich sinnvoll, wenn man auch jetzt gerade zu unserem Thema nochmal den Bogen kriegen will zur mentalen Gesundheit. Ich glaube, es kann nur dann mental gesund sein, wenn man auch wirklich weiß, woran man ist und was geht und was nicht geht. So diese romantische Vorstellung, ach ja, guck mal, sind wir dann alle wieder zusammen und Oma und Opa und dann der noch und jener und so das und vielleicht noch der Bruder und die Schwester und ich glaube, das ist wirklich sehr romantisch. Ich glaube, dass es wirklich auch herausfordernd sein kann. Also ich kann es selbst sagen, das würde mein Vater wahrscheinlich umgekehrt auch beschreiben oder auch unterschreiben, dass wenn wir wieder zusammenleben würden, auch mit meinem Bruder, das wäre schon einfach auch herausfordernd, so sehr wie ich sie liebe. Aber es ist schon auch die Wahrheit, dass es gut ist, dass jeder seinen Space hat. Und das dann auch äußert und dass es gar nichts damit zu tun hat, dass man sich nicht mag oder schätzt oder was auch immer, sondern dass es eben einfach auch Grenzen gibt. Auch das, was man so aushalten kann. Und ich habe mir das schon ein paar Mal überlegt, so, wie ist denn das, wenn jetzt die Schwiegereltern hier sind? Und wie ist denn das im Alltag dann? Ohne Regeln? Keine Chance. Also es wird sowieso auch, ich weiß, es wird auch, würde auch herausfordernd werden, ob das jetzt meine Familie ist, ob das die Familie meiner Frau ist, auch immer. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. So schön, wie das ist und so sinnvoll und so gut, wie das auch tun kann, kann es auch, glaube ich, ganz schnell in die andere Richtung gehen, dass es mental eine Riesenbelastung wird. Dass du mental wirklich einfach dann auch strugglest, weil du gar nicht mehr den Bedürfnissen nachkommen kannst. Und weil du vielleicht einfach auch plötzlich in Konflikte gerätst, die ungut sind und die ein Riesenstressfaktor sind innerhalb eines Mehrgenerationenhauses und dann nichts gewonnen ist. Im Gegenteil, auch in die Richtung kann es ja durchaus gehen. Und dafür hätte ich, glaube ich, einen riesen Respekt und auch eine riesen Angst, dass das passiert, weil wir, glaube ich, schon einfach auch jetzt alle gucken müssen, dass wir unsere Nerven beisammen halten. Das merkt man, wie gesagt, auch in der Gesellschaft, dass das herausfordernder geworden ist. Und wenn ich mir dann vorstelle, dann kracht es irgendwie in diesen Mehrgenerationen auch noch. Boah. Da weiß ich nicht, ob das... Also das mal kracht, ist ja normal, aber wenn das jetzt eine Regelmäßigkeit hätte, dann wüsste ich auch nicht, ob ich damit so happy wäre.
Ich glaube, das ist schwierig, noch schwieriger eben in der, sagen wir mal, aktuellen Zeit, ob das jetzt die moderne Zeit ist, das muss jeder für sich entscheiden. Aber in dem Tagesgeschäft, wie es im Moment aufgebaut ist, kann es natürlich dahingehend auch schwierig sein, weil jeder ja auch irgendwo seinen Platz in dieser Gemeinschaft haben möchte, seinen Redeanteil, seinen wertgeschätzten Anteil, seine Aufgaben, seine Tröster und. Und dann kann natürlich in so einem Haushalt mit mehreren Leuten eine Schieflage auch entstehen, dass jemand nur gibt und kaum die Möglichkeit hat, auch mal was zu nehmen. Und ich denke, das kann man dann letztendlich auch nicht ganz austarieren. Und am Ende ist es natürlich so, egal, das ist ja auch in der kleinsten Gruppe schon mal der Fall, nämlich wenn man zu zweit ist, das ist die kleinstmögliche Gruppe, dass man selbst da ja schon mal gerne die ein oder andere Auszeit einfach auch braucht oder sagt so, ich muss mich jetzt mal, ne, ich muss jetzt mal um den Block, ich muss jetzt mal kurz in meine Leseecke oder was auch immer. Und je mehr Leute das sind, umso schwieriger ist es dann natürlich auch alle unter einen Hut zu bringen. Und dementsprechend denke ich, braucht man zumindest eine räumliche, klare Trennung. Also ob das dann jetzt immer nur in Zimmerform ist oder in Etagenform, oder dass es wenigstens die Straße auf der oder das Haus auf der gegenüberliegenden Straße ist. Ich denke, letztendlich diese Momente auch der Abwesenheit, vor allen Dingen der körperlichen oder auch in dem Fall vielleicht sogar, dass man geistig abwesend sein darf, das ist, denke ich, schon wichtig.
Ich habe auf der anderen Seite aber auch immer wieder gedacht, fast alternativlos, also nochmal, es muss jeder für sich selbst entscheiden und wie das dann in der Familie so geregelt wird. Aber ich kann dir sagen, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte das mal auch hier in diesem Podcast erzählt, ich kann dir sagen, was es mit meiner mentalen Gesundheit gemacht hat, als ich meine Großmutter vom Krankenhaus ins Altenheim gebracht habe. Und sie bis zu diesem Zeitpunkt, also bis sie 86 war, alleine gelebt hat in ihrer Wohnung. Mit sehr viel Freiraum, mit einem ganz tollen Leben. Und das alles immer rausgezögert hat, bis zu dem Moment, dass es dann einfach nicht mehr ging. Und dann wurde sie einfach auch, hat man gemerkt, körperlich ging es einfach auch gar nicht mehr. Und sie hat dann auch, Gott sei Dank, muss man sagen, in dem Fall nicht mehr allzu lange Zeit in diesem Pflegeheim verbracht oder in diesem Altenheim verbracht oder verbringen müssen. Weil ich glaube, das ist auch safe für die Zeit gewesen, die sie einfach auch gerne am allerkürzesten gehabt hätte. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber dieser Moment, wo ich dann gemerkt habe, vorher schon, als ich sie besucht habe im Krankenhaus, wie überfordert das Pflegepersonal ist. Und an dem Tag, als ich sie dann in dieses Pflegeheim bringen musste oder Altenheim bringen musste, davor hatte ich sowieso per se Angst. Ich hatte sie darauf vorbereitet. Und sie und auch mich, also in vielen Gesprächen. Und sie hat mich dann nur darum gebeten, wenn der Moment kommt, dass ich ihr dann sage, dass der Moment jetzt gekommen ist, dass das passieren wird. Das habe ich ihr versprochen. Und dann war sie, sollte ich sie um 13 Uhr abholen im Krankenhaus und da war auch der Krankentransport dann bestellt. Und ich komme in dieses Krankenhaus, Punkt 13 Uhr war ich da oben, da liegt meine Großmutter auf einer Bahre im Gang, nicht mehr in ihrem Zimmer. Und dann sage ich so, was ist denn hier los? Und meine Großmutter guckt mich so an und sagt, oh, gut, dass du da bist. Mir ist kalt, mir ist kalt, mir ist kalt. Ich habe das jetzt schon seit über einer Stunde gesagt und nichts ist passiert. Ich sagte, ist das wahr? Über eine Stunde, bist du sicher? Ja, ich habe auf die Uhr geguckt. Sag ich, ja, okay. Dann bin ich zum Pflegepersonal, habe gesagt, also, ist das so, dass meine Großmutter jetzt seit über einer Stunde hier liegt? Erstens. Zweitens, dass sie hier seit über anderthalb Stunden friert und nichts passiert. Ja, wir haben einfach noch keine Decke gefunden. Das sage ich ja, herzlichen Dank dafür. Und dann habe ich auch gesagt, du Großmutter, wir haben drüber gesprochen, ich habe dir versprochen, wenn der Moment kommt, dass sich was ändert, dann sage ich dir das und der ist jetzt. Denn du kannst nicht mehr in deine Wohnung zurück. Wir müssen gucken, was wir jetzt mitnehmen. Wir müssen gucken, was du gerne hättest an Stücken und so weiter und diesen ganzen Orga-Prozess. Und dann kam der Transport und sind wir da hingefahren. Und es war fürchterlich. Also einfach dieses Zimmer, dieses Sterile, dieses wirklich nicht mehr, also nicht im Ansatz ein Gefühl von zu Hause, obwohl schon ein paar Sachen von ihr da drin waren. Das war einfach super, super krass. Also es ist einfach eigentlich nicht zu ertragen. Und ich habe auch in Vorbereitung auf diese Folge immer wieder gedacht, irgendwie, egal wie, aber muss man nicht irgendwie immer alles Mögliche probieren, um diese Situation auszuschließen. Aber das ist natürlich auch ein hehres Ziel, ja. Also weil Das bedingt dann einfach auch so viel, auch dass es überhaupt möglich ist, auch vom Platz angefangen und finanziell und was da alles dazu gehört. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es ein Riesen-Benefit gewesen wäre, wenn ich dieses, also damals hatte ich gar nicht die Möglichkeit auf ein Mehrgenerationenhaus. Hätte ich sie damals gehabt, ich hätte es gemacht. Safe, ich hätte es definitiv gemacht.
Ja, aber ich glaube, aus einer anderen Thematik heraus wird es, jetzt weiß ich nicht, ob das bedrohlich klingt oder eher gut, dass man drüber spricht, aber ich glaube, es wird in Zukunft schon das ein oder andere Mehrgenerationenhaus mehr geben, weil wir ja auf ein Thema zusteuern, das allen bekannt ist, aber wo einfach keine Lösung angeboten wird. Und das ist das Thema Pflege. Also es wird nicht möglich sein, für viele ältere Mitbürger und Mitbürgerinnen sich Pflege leisten zu können. Und auch für die Angehörigen wird es nicht möglich sein, Pflege zu bezahlen. Das heißt also, man muss sich schon mit der Thematik auseinandersetzen, dass eben aus so einer Situation heraus es zu einer Mehrgenerationen-Wohnsituation kommen kann. Nochmal, das ist jetzt kein Horrorszenario, was ich das skizzieren möchte, sondern letztendlich, wir bewegen uns ganz, ganz klar in diese Richtung, und zwar mit dem TGV und nicht mit dem Samba-Zug. Und deshalb kann es auch durchaus positiv sein, diese Folge. Und ich habe es am Anfang gesagt, es gibt Folgen, die sieht man an der Headline und denkt sich, boah. Aber die Facetten, die dieses Thema bietet für aktuelle und auch zukünftige Generationen, das ist meiner Meinung nach nicht zu unterschätzen. Das ist auch das Schöne, wenn man die Themen, und deshalb bin ich dir auch sehr dankbar, dass du solche Themen eben auch rausfischst und zur Verfügung stellst, dass man sich selber diese Gedanken macht. Und genauso wie ich mir die Gedanken gemacht habe, was passiert später mit der Pflege meiner Eltern? Was passiert? Was kannst du dir das selber vorstellen? Und man muss halt immer sagen, man darf eben in dem Zusammenhang nicht vergessen, wenn man verheiratet ist und entscheidet sich, in dem Fall seine Eltern mit reinzunehmen, beispielsweise, darf man halt nicht vergessen, dass das die Schwiegereltern des Partners beziehungsweise der Partnerin sind. Das heißt, emotional besteht ein anderes Verhältnis. Auch wenn man sich 10, 20, 25 Jahre kennt, weil man eben Schwiegertochter oder Schwiegersohn ist. Und deshalb ist es schön, sich mit diesen Dingen ohne Stress, ohne dass man jetzt, wie gesagt, ein Horrorszenario daraus basteln muss, sich damit zu beschäftigen, mal das ein bisschen durchzuspielen, die Folge eben dann vielleicht sogar dann zu empfehlen und zu sagen, guck mal, die haben das nochmal ganz anders beleuchtet, als ich mir das vorgestellt habe. Und das hilft mir ungemein, mit diesen Themen dann wirklich auch sehr, sehr gelassen umzugehen, weil ich eben den Genuss oder in den Genuss komme, mich mit den Dingen vorher beschäftigen zu dürfen. Dank dir.
Ich danke dir. Danke für eine sehr schöne Folge und für letztendlich einfach auch ein Rundumschlag nochmal zum Thema Mehrgenerationen. Und ja, wenn man darüber nochmal nachdenken kann, und so geht es mir ja auch oft nach Folgen, umso besser. Aber ich bin mir auch sicher, dass wir beide wahrscheinlich auch noch einiges darüber nachzudenken haben, speziell über dieses Thema. Ja, ja, dann würde ich sagen, zuckerfrei in der nächsten Woche. Und wir hören uns dann wieder. Da bin ich sehr gespannt und wünsche dir eine schöne Woche, ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich dir auch, frohe Ostern im Vorfeld.
Richtig.
Und ich werde in Vorbereitung auf die nächste Folge jeden Schoko-Osterhasen, den ich erwischen kann, killen. Damit ich mal weiß, wie es mir dann geht bis zu dieser Folge. Und vor allen Dingen dir, weil du ja bewusst im Moment auf Zucker und Sonstiges verzichtest. Also das wird eine sehr, sehr ambivalente Folge. Ich weiß nicht, wer den besseren Kopf haben wird. Ich bin gespannt.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt und freue mich drauf. Und viel Spaß mit den Osterhasen. Und,
guten Appetit.
Danke, ich bin noch nicht sicher, ob das die richtige Zeit war, dass ich mir das Fasten ausgesucht habe. Aber du, warum? Wenn es auch schwer geht.
Auf jeden Fall, so ist es.
Bis nächste Woche, tschüss.
Bis nächste Woche, ciao, ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.